Ich habe es deswegen peinlich gefunden, weil es erstens die erste Liga ist und man einfach sieht, wie wenig Medienpräsenz dann auch da ist teilweise, wenn eben solche Spiele sind, wo du dann vor 170 Fans spielst zum Beispiel. Also in Zürich hatten wir maximal eine Anzahl von 170, 200 Leuten, die zuschauen, in einem Stadion, wo 2000 reinpassen.
Ja.
Und ich finde, in der ersten Liga ist das schon hart. Also da hat Emstetten einen Riesenluxus. Und das ist schon in der Schweiz teilweise, also das Maximum, was ich gespielt habe, war in Luzern vor 1200 Leuten. Da war die Halle voll.
Hallo zu unserem Podcast Heimvorteil. Mein Name ist Marius Holthaus. Ich bin Sportredakteur bei der Münsterländischen und Emstettener Volkszeitung. Und mir gegenüber sitzt heute Erik Damböck, der gerade mit dem TV Emstetten in die zweite Liga aufgestiegen ist und sich da jetzt auf den Saisonstart freut. Hallo Erik.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Du bist vor einem Jahr zum TV Emstetten gewechselt und warst irgendwie auf Anhieb Publikumsliebling. Warum kommst du bei den Fans so gut an?
Gute Frage. Ich glaube, vielleicht durch die Art, wie ich Handball spiele und wie ich auftrete vor den Fans und vor den Leuten. Ja, ich liebe diese Sportart und ich glaube, das merkt man, wenn man mir zuschaut beim Handballspielen. Und für mich ist irgendwie dieses Gefühl, am Spielfeld mit meinen Spielern um Siege zu kämpfen und den Fans etwas zu bieten und zu zeigen und für sie auch zu kämpfen, einfach eines der schönsten Gefühle. Und ich glaube, wenn man das als Spieler vermittelt und auch zeigt, dass ihm das wirklich viel bedeutet, dann mögen dich die Fans automatisch.
Bist du denn oft in der Stadt angesprochen?
Ja, das schon, aber das ist in Emstetten noch was Besonderes, muss ich sagen. Das war in der Schweiz nicht so, dass du einfach jederzeit in der Stadt von Fans angesprochen wirst, vielleicht kurz auch mit ihnen Smalltalk führst über die Saison, über die Spiele. Und das hat auch was, solange es nicht Übermaß nimmt, aber es hat was.
Das wollte ich gerade fragen, ob es Momente gibt, in denen dich das manchmal auch nervt oder kann man dich jederzeit anquatschen?
Ja, also wenn ich mit meiner Tochter mal Zeit verbringe in der Stadt, so dann denke ich mir schon manchmal, wäre ganz angenehm, dass ich mich auf sie ein bisschen konzentrieren kann. Aber ich muss sagen, die Emstettener Fans sind da wirklich sehr, sehr sozial und wissen schon, wann sie kommen und wann nicht.
Deine Fannähe hat man auch gesehen an dem Tag, als ihr aufgestiegen seid. Ihr hattet ja eure Spiele in der Aufstiegsrunde, in der Aufstiegsrelegation alle schon hinter euch und wart dann am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen. Und der ganze TVE-Tross hat sich dieses letzte Spiel zwischen Gelnhausen und Aue gemeinsam in der Emshalle angeguckt, vom Fernseher. Und du warst aber wo?
Ich war im Fadis.
Das ist eine Kneipe in Emstetten.
Richtig, ja. Bei mir, das war aber so, also ich war auch bei meiner Mannschaft zuerst, habe aber dann eine Nachricht bekommen von einem sehr guten Freund von mir, vom Eike Wefers hier in Emstetten und sein Vater ist da gestorben gewesen.
Oh.
Und da ich wusste, dass das eine Privatveranstaltung ist von den Handballern nur und ich
hätte er nicht mitkommen können.
Ja, genau. Und für mich war das dann irgendwie auch eine Frage von, ja, das Menschlichkeit, weil das machst du nicht, wenn bei mir mein Vater stirbt, dann würde ich mir auch wünschen, dass Freunde für mich da sind. Und dann habe ich ihm gesagt, du, wir gehen ins Fallis und schauen uns das Spiel gemeinsam an. Und das hat ihm, glaube ich, viel bedeutet und war für ihn, glaube ich, auch eine schöne Zeit. Und für mich war es auch nett, mit den Fans das anzuschauen. Und ich glaube, das war dann insgesamt eine gute Verbindung.
Stark. Wie war das denn für die Fans, die sitzen in der Kneipe und da kommt auf einmal ein TVE-Profi rein?
Das war für sie sehr, sehr, sehr schön. Also ich habe gemerkt, dass das denen viel bedeutet hat. Und ich finde sowas auch wirklich schön. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn wir als Mannschaft mit den Fans gemeinsam vielleicht sowas anschauen können, weil das doch irgendwie was sehr Emotionales ist für alle. Und ich glaube, an dem Abend haben sich sehr viele Fans gefreut, dass da wenigstens ein Spieler da war.
Und was ging dann da ab in der Schlussphase, als dann klar wurde, boah, der TVE steigt tatsächlich auf?
Also ganz viel Last abgefallen, ganz viel Emotionen in der ganzen Kneipe habe ich das gespürt. Also für mich war dann nur noch der Gedanke, okay, ich möchte zur Mannschaft, bin dann auch zur Mannschaft gelaufen und habe dann die Emotionen einfach von eben mitbekommen. Und es war schon sehr emotional, weil wir halt einfach wirklich wissen, dass wir es teilweise auch uns selber schwierig gemacht haben. Und dann so aufzusteigen, ist einfach schön, dass man aufgestiegen ist und dass es erledigt ist.
Hattest du denn auch große Hoffnungen in dem Moment, dass es mit der Schützenhilfe wirklich klappt? Gelnhausen durfte ja zu Hause nicht gewinnen und die hatten irgendwie 2 Jahre zu Hause alles gewonnen.
Ja, das stimmt.
Oder hier und da mal unentschieden.
Ja, bei mir war nur der Gedanke, warum ich halt eigentlich nach dem Aue-Spiel in Aue eigentlich schon noch sehr positiv war und auch viele, Marco Grigic und andere Leute, die schon sehr emotional waren nach dem Spiel, weil sie gewusst haben, dass das einfach wirklich jetzt traurig ist, weil wir so gut jetzt gespielt haben und das nicht in den anderen 3 Spielen zeigen konnten. Die Angst im Gesicht schon da war, dass wir das halt nicht schaffen jetzt wegen der Schützenhilfe. Aber ich habe schon sehr viel im Handball auch erlebt und ich habe auch einfach spielen gesehen, wie die auch spielen können und wie die einfach als Mannschaft auch spielen und wenn die Lust haben und frei aufspielen können, dann sind die einfach besser. Und das haben sie gegen Gelnhausen auch gezeigt. Und Gelnhausen hat das erste Mal erlebt, glaube ich, nach langer Zeit, wie es ist, wirklich den Druck auf ihrer Seite zu haben, weil sie haben die Chance gehabt, aufzusteigen. Und für junge Spieler ist das immer ein Riesenproblem, wenn du immer ohne Druck spielen darfst und immer eigentlich befreit aufspielen kannst und dann auf einmal kommt der Trainer und sagt, Jungs, wenn wir heute gewinnen, dann steigen wir in die zweite Liga auf. Und das macht was mit dir, vor allem auch als junger Spieler. Und das hat man, glaube ich, in dem Spiel gemerkt, dass die meisten Spieler nicht mehr auf ihre Leistungsgrenze gekommen sind, dass die meisten Spieler nicht mehr das bringen konnten, was sie davor gebracht haben. Und das war zum Beispiel bei uns genau das Gegenteil. Bei uns war es, du hast die ganze Saison Druck und dann wird der Druck aber in den Playoffs einfach noch mehr erhöht, sodass man merkt, okay, manche Spieler fallen wieder in diese letzten Jahre zurück, wo sie den Aufstieg nicht geschafft haben. Und ich finde, das beste Beispiel ist da der Yannick Terha, der einfach in den ersten drei Spielen nicht an seine Leistung kommt und dann im letzten Spiel 15 Tore macht. Ja. Und das ist dieses typische Verhalten, wenn du halt nicht immer weißt, wie du mit Druck umgehen sollst und was du mit Druck machen kannst und wie du es vielleicht positiv umwandeln kannst. Und da hätte ich mir halt irgendwie gehofft, dass wir das schaffen in den letzten vier Spielen, dass wir das einfach rausnehmen komplett und unser Spiel machen können. Trotzdem haben wir es geschafft, Gott sei Dank. Und wie gesagt, zur Frage, also ich war schon eigentlich ziemlich sicher, dass es Aue schafft. Ich war einer der wenigen, der sich das gedacht hat, weil ich das Handballerische beurteilt habe und nicht jetzt die Situation, okay, was ist, wenn nicht so, sondern eher, okay, wer ist besser? So, und das war, da, warum ich eigentlich da relativ positiv war.
Ja, an der Emshalle gab es an dem Abend dann spät noch einen Fanauflauf. Ihr habt mit den Fans da an der Halle Samstagabend gefeiert. Dann gab es am Sonntag den Umzug durch die Stadt auf dem Karnevalswagen mit dem Empfang in der Villa Schaub. Ich glaube, 2.000 bis 3.000 Zuschauer oder Besucher, Fans waren da unten und haben euch zugejubelt. Wie ist das?
Das kann man mit einem Wort, glaube ich, beschreiben. Das war crazy. Also das war so noch nie erlebt für mich persönlich. Das war wirklich was Einzigartiges. Zu sehen, wie viel das dieser Stadt bedeutet hat, dass wir hier aufgestiegen sind. Ja, das war schon wirklich Bilder so fürs Leben. Also das vergisst man nicht. Auch wenn es jetzt die dritte Liga ist und in die zweite Liga. Aber ich glaube, das könnte nur was toppen, wenn du jetzt in die erste Liga aufsteigst. Aber das war schon ein einzigartiges Erlebnis.
Aufsteiger haben es in der zweiten Liga traditionell schwer. Was sitzt da drin für euch?
Wie du es richtig sagst, also Aufsteiger haben schwer. Die letzten 3-4 Jahre, glaube ich, alle wieder abgestiegen. Ja, das wird die Aufgabe sein, dass man die Klasse hält, dass man jetzt anschließt, wo man jetzt mit den drei neuen Spielern auch ganz gute Arbeit geleistet hat. Ich finde, gegen Dormagen hat man schon gesehen, dass da Potenzial da ist und dass uns gewisse Spiele auch wirklich gut tun. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir unser Spiel machen, dass das drinnen sein kann. Die Frage ist halt, ob du es schaffst, jedes Wochenende diese Leistung abzurufen, weil in der zweiten Liga kannst du dir kein Spiel erlauben, wo du sagst, ja, da ist der Gegner vielleicht jetzt nicht so gut wie in der dritten Liga, sondern da ist jeder einfach wirklich sehr auf Augenhöhe, wenn nicht sogar um einige stärker, wenn man da auf die Absteiger von der ersten Liga schaut. Aber ja, das wird jetzt eine Herausforderung und ich glaube, für die ganze Stadt Emstetten wird das jetzt ein cooles Erlebnis.
Mal kurz zu deiner Herkunft. Wenn ein Dunkelhäutiger mit österreichischem Slang spricht, dann kommt das immer erstmal so ein bisschen überraschend. Kannst du uns mal kurz aufklären?
Ja, also das ist bei mir so, dass mein leiblicher Vater ist aus Kongo. Der ist aus der Demokratischen Republik und ist mit, ja, ich glaube 13, 14 Jahren oder sowas nach Österreich gekommen und hat dort, ist dann Fußballprofi geworden und hat bei Austria Wien gespielt, also war richtiger Fußballprofi.
Erste
und
Liga,
hat, genau, ja. Und
Europapokal und so gespielt?
Alles gespielt, ja. Also wie Konkurrenzverein ist Rapid Wien, das sagt vielleicht mehreren Leuten was. Und Austria Wien ist dieses Derby, wie bei uns zum Beispiel jetzt Hamm-Westfalen oder Nordhorn.
Ja.
Und ja, der hat dort lange gespielt und so hat er auch meine Mutter kennengelernt. Und dann haben sie meinen Bruder bekommen, dann haben sie mich bekommen und dann 4 Jahre später ist leider, oder 3 Jahre später fast, wo ich zwischen drei und vier, haben sie sich scheiden lassen und dann habe ich ihn 10 Jahre nicht mehr gesehen. Deswegen war ich auch, also ich konnte als Kleinkind, Baby, konnte ich ein bisschen Französisch. Das konnte ich aber dann gar nicht mehr. Und meine Mutter hat dann meinen Stiefvater kennengelernt und da sind wir dann mit 6, 7 Jahren bin ich dann mit meinem Bruder gemeinsam, der dann schon 8, 9 war, nach Niederösterreich gezogen, nach Lilienfeld-Bezirk und da bin ich halt am Land groß geworden bei, jetzt kann man so sagen, so bei Bauernhöfen halt draußen. Ja. Das war für mich aber eines der schöneren Erfahrungen, muss ich sagen. Und dann bin ich erst mit 16 Jahren wieder zurück nach Wien, um die Sportlerausbildung zu machen und habe meinen echten Vater erst mit 16, 17 Jahren dann wieder gesehen und jetzt ist er auch ein guter Opa zu meiner Tochter und das passt alles, unser Verhältnis ist in Ordnung. Jedoch würde ich sagen, mein Stiefvater ist schon eindeutig der sich um mich gekümmert hat und der, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich ihn habe.
Du hast gerade gesagt, dein Vater ist Fußballprofi gewesen. Wieso bist du dann Handballer geworden?
Das kann man, glaube ich, ganz leicht erklären. Er war Fußballprofi, sie haben sich scheiden lassen. Ich glaube, meine Mutter hat sich auch indirekt vom Fußballplatz scheiden lassen und hat zu mir gesagt, da war ich 8, 9, 10 Jahre alt, ich wollte immer nur Fußball spielen und ich war auch wirklich gut, aber sie hat gesagt, nein, das kann sie sich nicht mehr antun und sie möchte auch, dass ich mal was anderes mache und hat gesagt, wenn ich 2 Jahre was anderes mache in der Schule, da war ich dann in der Sportmittelschule in St. Pölten, wenn ich da was anderes ausprobiere und sage, okay, mir gefällt nichts anderes außer Fußball, dann darf ich Fußball spielen. Und dann hatte sie das Glück, dass ich einen super Lehrer hatte im Handball, den Herrn Grundner, und der hat mich so überzeugt vom Sozialen im Handball, weil das im Fußball halt doch, vor allem in St. Pölten, wo ich halt war, in meinem Jahrgang, war halt schon sehr viel, ja, ich sage jetzt mal, nicht so sozial hilfreiche Sachen dabei, muss man so sagen. Und im Handball war das irgendwie alles irgendwie so eine Familie und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich probier's. Und dann habe ich das länger gespielt, auch im Verein, und die haben mich alles sehr gut aufgenommen und mit 16 habe ich gesagt, okay, ich will Richtung Profi gehen.
Was ja ganz gut geklappt hat. In Österreich hat deine Karriere ja auch früh dann Fahrt aufgenommen. Mit dem Handballclub Pfeiffers Margareten wurdest du als junger Kerl 2018 österreichischer Meister und 2021 Pokalsieger. Warum kam dann 2024 der Wechsel in die Schweiz zu Kreuzlingen zustande?
Also wenn es nach mir ginge, wäre ich wahrscheinlich schon früher gewechselt. Also bei den Pfeiffers haben schon richtig große Namen gespielt. Nikola Billig, Vita Schura, Ivan Martinovic, also lauter Spieler, die man auch international kennt. Und da war für mich klar, wenn ich dorthin gehe, also ich konnte mich ein bisschen entscheiden, ob ich West-Wien oder eher Fivers gehen möchte, und ich wollte halt unbedingt zu den Fivers, weil auch da eben der Vita Schura gespielt hat. Das war für mich am Anfang ein sehr großes Vorbild. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich bei den Fivers mich so gut entwickeln kann, dass ich mir zutraue, woanders zu spielen, dann will ich ins Ausland. Und dann hatten wir ein Jahr eine Europa-League-Saison, also international, wo wir auch gegen Berliner Füchse gespielt haben und gegen lauter große Namen, also Benfica Lissabon war da dabei, da hatten wir Toulouse, Medvedi, also lauter Mannschaften, wo wir auch hingereist sind, also richtig, richtig professionell alles.
Super.
Meine beste Saison, also da hatte ich international über 66 Tore als junger Spieler, da war ich 21, 20 Jahre alt. Und da sind die Ersten auf mich aufmerksam geworden und da habe ich mir gedacht, hey cool, wie wär's, wenn ich jetzt ins Ausland gehe? So, dann hatte ich aber noch Vertrag für 3 Jahre und dann hat sich das alles ein bisschen hinausgezögert. Und am Ende des Tages wurde der Vertrag durchgezogen, bis Jahre vorbei waren. Und dann war ich halt schon 23, 24.
Wie war das für dich?
Hart, sehr hart. Aber jedes Jahr habe ich mich weiterentwickeln können. Also ich habe jedes Jahr, ich habe auch meine Freundin derzeit kennengelernt, also es waren schon noch paar positive Sachen dabei. Aber es war schon hart. Sportlich war es wirklich hart, weil ich gedacht habe, okay, ich komme jetzt direkt in die deutsche erste Liga und alles genauso, wie ich es mir vorstelle, und hat alles nicht funktioniert, weil ich halt damals auch keinen Manager hatte, die halt schon sich auch um sowas kümmern, dass der Vertrag halt dann schon auch so passt, dass man halt im Notfall auch irgendwie einen Kompromiss finden kann zu gehen. Das hat halt nicht gespielt bei mir und dann musste ich mich entscheiden und dann war eben kurzfristig mit der Schweiz die Situation, dass mich davor MZ angerufen hat, ob ich mir bei ihnen das Projekt vorstellen kann, also bevor Ben Begmann nach MZ gekommen ist.
Ja, wir reden über 2024.
Genau. Bevor Ben Begmann nach dem Setten gekommen ist, hat mich der Coach schon angerufen und gefragt, ob ich es mir vorstellen kann, bei diesem Projekt mitzumachen. Und da habe ich es mir eigentlich schon fast vorstellen können, hatte aber dann noch den Pajovic als nationalen Trainer, der jetzt bei Flensburg Trainer ist. Und der hat mir gesagt, du bist Nationalspieler, du hast in der dritten Liga gar nichts zu suchen. Und wenn du nicht irgendein anderes Angebot hast, dann nimm es nicht an. So. Und dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich, also kann man zu 100% nachvollziehen. Und dann war für mich halt die Schweizer erste Liga interessant und Kreuzlingen habe ich dann mit meinem Manager gemeinsam, mit Lars Friedrich, mich entschieden, dass ich nach Kreuzlingen gehe. Und mit denen hatten wir dann auch eine sensationell gute Saison, aber hatte einen 2-Jahres-Vertrag und leider war dann nach einem Jahr Schluss.
Warum?
Weil der Verein finanzielle Probleme hatte und sehr viele Sachen anscheinend nicht so clever gelöst hat. Und dann mussten sie unfreiwillig eine Liga absteigen, haben uns aber sehr spät erst Bescheid gegeben. Also es war wirklich schon Richtung Playoff. Also wir haben das erste Mal mit Kreuzlingen es geschafft, nicht Playouts zu spielen. Das ist das, wenn du um einen Abstieg spielst. Sondern Kreuzlingen war immer Aufsteiger und dann haben sie 2 Jahre hintereinander um einen Abstieg gespielt. Und dann mit mir gemeinsam und mit Lukas Saueressig, der auch ein guter Freund von mir geworden ist, der aus Balingen gekommen ist, haben wir es geschafft, dann wirklich Playoffs zu spielen. Und haben aber dann ein paar Tage vor den ersten Playoff-Spielen erfahren, dass der Verein einfach die Spieler abgibt, beziehungsweise sagt, wir müssen eine Liga absteigen, und dann während den Playoffs haben wir erfahren, dass sie noch eine Liga absteigen wollen, also zwei Ligen absteigen. Und dann war für mich klar, okay, ich muss den Vertrag auflösen und wir müssen gehen. Und dann ist der Lukas Sauer zum Beispiel nach Schaffhausen gegangen. Und ich habe auch in der Schweiz alles abgeklappert, was geht. Leider hatte keiner Platz auf links außen, weil die Position ist auch sehr undankbar. Und ja, dann habe ich sogar, bevor mich Emstetten angerufen hat, und habe gefragt, ob es eine Möglichkeit geben würde, dass sie mich irgendwie unterbringen. Haben sie gemeint, nein, geht nicht, weil sie haben eben Ben Beckmann und Marc Escher. Und da war, glaube ich, Marc war schon verletzt.
Der hatte schon einen Kreuzbandriss.
Genau, aber die haben gewusst, dass er auch wieder zurückkommen wird. Deswegen haben sie gesagt, nein, sie wollen jetzt keinen von Ben Beckmann hinstellen und so. Und ich habe dann gesagt, okay, kann man nichts machen. Bin nach Österreich mit meiner ganzen Familie wieder zurückgezogen. Das war schon hart, weil da in der Zeit ist meine Tochter geboren. Und dann in Österreich musste ich mich ganz klein machen, hart gesagt, und zu meinem Ex-Verein zurückzugehen, wo ich aber dann sehr gut aufgenommen wurde und wirklich die Spieler, und es war wirklich schon sehr, sehr harmonisch, und mit den Spielern, die ich halt schon auch seit Jahren kenne, dann wieder zusammen zu spielen, war irgendwo auch ein schöner Gedanke natürlich, aber für mich eigentlich mehr der Frust, dass ich es nicht irgendwie länger geschafft habe, im Ausland zu bleiben. Also es hat mich schon wirklich so viel gekostet, dass ich mir fast gedacht habe, aufzuhören. Also hätte ich das Nationalteam nicht, wäre ich, glaube ich, nicht mehr ein Handballspieler, weil das war für mich wirklich eine ganz harte Zeit. Ja, und wie der Zufall es will, habe ich dann in Wien unterschrieben und einen Tag später aufgewacht und eigentlich schon relativ schlecht benannt gewesen. Also sagt man in Österreich benannt, so wenn man halt einfach sich nicht so gut gefühlt hat. Und ja, dann hat mich auf einmal der Lennart angerufen und hat gesagt, wir haben ein Problem.
Lennart Lingener, der TVE-Cheftrainer. Ja, ich weiß, warum er dich angerufen hat, weil sich Ben Beckmann das Kreuzband gerissen hat.
Ganz genau. Und so bin ich eigentlich nach Emstetten gekommen.
Du hattest aber am Tag vorher einen Vertrag unterschrieben. Hast du
richtig, aber das war ja, es gibt da auch gewisse Regelungen, je nachdem, wie lange du den Vertrag schon unterschrieben hast. Aber in dem Fall war das, Gott sei Dank, kann man jetzt so sagen, bei einer Familie, wo ich unterschrieben habe, und die konnten mir dann, also der Thomas Menzler hat dann sofort gesagt, Erik, ich weiß, dass dein Traum im Ausland ist, und wenn du es über die dritte Liga schaffen möchtest, dann stehe ich dir nicht im Weg, und dann hat er mir den Vertrag sofort zerrissen und gesagt, du kannst gehen und du kannst ohne irgendwelche Kosten oder sowas gehen, und ja, das habe ich dann sofort genutzt. Es war trotzdem hart, weil meine Freundin auch gesagt hat, wenn sie ich wäre, würde sie es auch machen, aber du vergisst, dass du hier auch Familie hast und dass ich gerade eine frische Tochter habe und auch sie, und das war in den ersten Monaten schon hart, aber mit Besuchen und jetzt auch mit öfteren Besuchen hat es dann doch irgendwie funktioniert.
Also Frau oder ich glaube Freundin und Tochter, die wohnen noch in Österreich?
Genau, die wohnen in Wien mit ihrer Familie und kommen mich immer wieder besuchen.
Wollen die auch mal irgendwann fest hier rüberziehen?
Das wäre das Ziel, genau, das wäre das Ziel, dass das jetzt ab Sommer dann passiert. Und ich glaube, dann wird auch mein Leben hier um einiges schöner.
Du hast mal gesagt, in der Schweiz hast du manchmal vor quasi leeren Rängen gespielt und du hast das mal als peinlich bezeichnet.
Ich habe es deswegen peinlich gefunden, weil es erstens die erste Liga ist, ja, und man einfach sieht, wie wenig Medienpräsenz dann auch da ist teilweise, wenn eben solche Spiele sind, wo du dann vor 170 Fans spielst zum Beispiel. Also in Zürich hatten wir maximal eine Anzahl von 170, 200 Leuten, die zuschauen, in einem Stadion, wo 2000 reinpassen. Ja. Und ich finde, in der ersten Liga ist das schon hart. Also da hat Emstetten einen Riesenluxus. Und das ist schon in der Schweiz teilweise, also das Maximum, was ich gespielt habe, war in Luzern vor 1200 Leuten. Da war die Halle voll. Das war aber auch nicht ihre Stammhalle oder die neue Halle, die sie jetzt gebaut haben, sondern das war eine kleinere Halle, wo eher Feste gefeiert werden. Ja, da merkt man einfach, dass in der Saison spielst du halt auch in der Schweiz gegen jeden Gegner dreimal. Das ist auch ein anderes System, und auch in den Playoffs spielst du Best of Five. Das heißt, du spielst wirklich Minimum dreimal, wenn nicht sogar 4 bis 5 Mal gegen den gleichen Gegner. Und dann ist halt immer auch die Frage, wie die Fans Lust haben, da zu kommen und wie viele Fans es auch insgesamt gibt. Und das war in der Schweiz schon ein bisschen erschütternd zu sehen, dass eigentlich nur bei nationalen Spielen oder bei richtig wichtigen Spielen, also Pokalfinale, Meisterschaftsfinale, dass erst da die Leute kommen. So, das ist schade, aber Gott sei Dank, oder ich denke, dass sich das auch mit der Zeit das ändern wird. Wir haben jetzt auch einen Champions-League-Platz, Luzern, da spielt jetzt auch unser Kapitän, der Nico Billig dort, der Lukas Herburger auch, und ich denke, dass die jetzt in der Schweiz für Furore sorgen werden. Und dann kann sich das vielleicht ändern. Aber ich bin trotzdem sehr froh, weil in Emstetten ist das nicht so. Und da muss man eher schauen, dass man die Halle größer macht. Ja. Bei so vielen Fans, die hier kommen.
Wollte ich gleich auch noch was dazu
fragen. Genau, ja.
Aber wie überrascht warst du dann von dem Kontrast, als du dann in Emstetten gespielt hast? 2200 Zuschauer, Hexenkessel. Und
ich war deswegen so überrascht, weil der Handball in der dritten Liga ja doch jetzt nicht der attraktivste Handball ist. Und das hat mich sehr gewundert, muss ich sagen, dass in der dritten Liga wirklich so viele Fans kommen und sagen, hey, wir schauen uns das jetzt an, wie ihr gegen irgendeine Mannschaft mit 16 Toren gewinnt. Das war für mich so spannend zu sehen, weil das kenne ich nicht so. Also da, das hatten wir nicht einmal in Wien, wenn die Fans gewusst haben, okay, wir werden dieses Spiel jetzt sehr hoch gewinnen oder das wird ein langweiliges Spiel, dann sind jetzt auch nicht alle da gewesen. Aber wenn wir gewusst haben, okay, das könnte jetzt ein enges Spiel werden, dann war die Halle voll. So. Und in dem Setten ist es so, die Halle ist einfach voll und je nachdem, gegen wen wir spielen, ist die Stimmung entweder überragend oder gut. So, und das ist halt schön zu sehen. Also gegen Hamm-Westfalen war für mich dann das erste Mal so ein Spiel. Ich meine, davor noch gegen Stuttgart natürlich ein persönlich cooles Spiel. Auch
gegen meinen, gegen Erstligisten.
Genau, auch gegen meinen nationalen Kollegen zu spielen. Das war gegen Jakob Nick, das war schon auch was Cooles. Aber das erste Mal so, dass ich diese Halle auch richtig gespürt habe, war dann gegen Hamm. Also da habe ich mir gedacht, boah, da steckt so viel Potenzial drinnen und mit so einer Halle kannst du eben auch in einer zweiten Liga Punkte holen.
Das wollen wir alle hoffen. Ja, du hast gerade schon gesagt, der TVE, der hätte ja auch gerne eine größere Halle. Was würdest du sagen, welches Fassungsvermögen würde diesem handballverrückten Standort im Stetten gerecht werden?
3.000.
3.000.
Also ich glaube, wenn du eine Halle hast mit 3.000 Plätzen, dann wirst du sie auch füllen können, da bin ich mir sicher. Und du hast einfach mehr Möglichkeiten. Ich meine, Dauerkarten haben wir jetzt schon wieder 1.400 verkauft. Ja, das ist schon
dann total, habt ihr einen Stopp gemacht.
Ganz genau, also das ist schon verrückt. Aber abgesehen von den Dauerkarten gibt es auch so viele Leute, die mich immer spontan anfragen, hey, gibt's noch Karten? Und als Spieler hast du halt hier eine Karte, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, weil entweder du sagst deiner Freundin ab oder du kriegst ja nachher dann einen Deckel, ne? Also da musst du schon aufpassen. Ich glaube, dass Emstetten gut daran tun würde, eine Halle zu haben, wo mehr reinpasst. Ist ja natürlich auch für die ganze Stadt beziehungsweise für den TVE finanziell natürlich was ganz anderes, wenn dann einfach auch 3.000 Leute reinpassen. Und ich glaube, dass 3.000 Leute deswegen so realistisch ist, dass wenn du in der zweiten Liga jetzt die Position hältst und es schaffst, hier zu bleiben, dann glaube ich, wirst du immer diese Halle vollkriegen. So. Und das sollte das Ziel sein. Die Frage ist natürlich, wie man das alles umsetzen kann.
Ja. Du hast Vertrag bis 2028 beim TVE, du bist 26 Jahre alt und du möchtest irgendwann in der ersten deutschen Liga spielen. Das bedeutet, du wirst den TVE irgendwann verlassen müssen.
Das wird wahrscheinlich dann darauf auslaufen, je nachdem, was wir natürlich hier machen. Die Frage ist immer sportlich gesehen, wie fit ist man, wie weit kann es noch gehen. Dann natürlich jetzt mit der Familie muss man auch schauen, okay, passt das auch für die Familie, wie ist das für die Tochter, wenn man immer wieder umzieht, das muss man sich auch alles überlegen. Aber an sich, also mein Traum und meine Vision von dem, was ich noch unbedingt erreichen möchte, bevor ich mit Handball aufhöre, ist ganz klar die erste Liga. Das ist für mich gar kein Traum, sondern das ist für mich sehr realistisch und eigentlich das Hauptziel. Und alles, was darüber hinauskommt, Richtung Champions League, Richtung Europa League wieder spielen, das wäre so mein Traum. Da kann man eben das immer visualisieren, aber das kann eben auch durch viel Glück nur passieren, muss man ehrlich zugeben. Trotzdem bin ich dankbar, in dem Setten hier zu sein und hier zu spielen. Man muss fairerweise sagen, die Fans haben jetzt schon gedacht, dass ich wechsle, dass ich jetzt schon weggehen werde.
Was wäre denn passiert, wenn er nicht aufgestiegen wird?
Ja, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Also es ist immer hart im Sport, man muss immer natürlich auch einen Plan B haben, aber für mich war eigentlich schon wirklich der Gedanke auch, das habe ich auch mit Mika Romero, das ist unser neuer nationaler Trainer, besprochen, dass wenn ich nach Emstetten gehe, dass ich den Aufstieg schaffen möchte und alles dafür tun will, dass wir das hinkriegen und habe sogar für den Aufstieg ein Playoff-Spiel in Österreich für mein Nationalteam ausgelassen und das hätte ich sonst nicht gemacht, muss ich sagen, wenn es nicht so wichtig wäre, dass der TVE wieder oben ist. Und dadurch haben wir leider, ob es jetzt dadurch ist oder nicht, aber ich habe gegen Polen im ersten Spiel doch Impact gehabt und habe 4 Tore machen können aus 4 Würfen und in Polen habe ich dann leider eben das Spiel verpasst und dann haben wir wegen einem Tor es nicht geschafft, bei der WM dabei zu sein. Und das tut uns natürlich in Österreich weh. Andererseits sind wir mit dem TVE aufgestiegen. Das ist natürlich für uns gut. Aber man muss immer Opfer bringen im Leben.
Du hast aber trotzdem schon an 3 Europameisterschaften teilgenommen und an einer Weltmeisterschaft. Wie ist das für sein Land aufzulaufen?
Das ist was ganz Besonderes. Also ich habe nie damit gerechnet, muss ich ehrlich zugeben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, dass ein Dunkelhäutiger wie der Raul Santos im Nationalteam spielt in Österreich. Und da habe ich mir gedacht, hey cool, wenn der das schafft, dann könnte ich das auch schaffen. Und der hat in Deutschland auch eine ganz große Karriere hinter sich. Der hat in Gummersbach gespielt, war dort einer der besten Linksaußen in ganz Deutschland, hat dann in THW Kiel gespielt, war aber oft verletzt und dann ist er nach Leipzig gegangen und dann wieder Gummersbach. Also der Raul Santos war hier schon ist hier schon ein Name wie Robert Weber zum Beispiel. Und das war für mich mein Vorbild eigentlich bis heute. Und das war für mich dann so, okay, wenn der im Nationalen spielt, dann werde ich auch alles dafür tun, dass ich das mal schaffe. Und dann habe ich wirklich mit 21, 22 Jahren das erste Mal im Nationalteam dabei sein dürfen. Und ja, wenn du dieses Trikot anhast, also das kann man mit einem Vereinstrikot teilweise nicht ganz vergleichen, weil es einfach doch nochmal was ganz anderes ist mit deiner Hymne und mit dem, wo du geboren bist, wo du aufgewachsen bist und die ganzen Leute, die dich da unterstützen, das ist schon nochmal was sehr, sehr Eigenes. Würde ich auch jedem Spieler gönnen, dass man das so einmal erlebt.
Ich hätte es auch gerne mal erlebt, aber ich kann einfach nichts. Was ist denn wahrscheinlicher, dass du mit Österreich mal bei einer EM oder WM das Halbfinale erreichst oder dass du mit dem TV Amstetten in die erste Liga aufsteigst?
Das Erstere würde ich behaupten. Aber nur deswegen, weil das mit der ersten Liga und mit der zweiten Liga schon mal noch ein langer Prozess ist.
Okay.
Und mit Österreich sind wir doch ein eingespieltes Team und wir haben einen sensationell guten Torhüter-Duo mit Konstantin Möstl, der bei Lemgo spielt, und Leon Bergmann, der in der Schweiz bei Schaffhausen spielt. Und dann haben wir einfach gute Spieler. Und ich glaube, wenn jetzt jeder Spieler in Nationalteam da weiter Gas gibt, wo er jetzt gerade steht und besser wird, dann haben wir schon gute Chancen. Wir haben mit großen Nationen mithalten können. Wir haben gegen Frankreich nur mit ein paar Toren verloren, in Frankreich, in Paris beim Testspiel. Wir haben schon viel Potenzial. Und die Frage ist immer nur im Handball auch, wie sind die Auslosungen, gegen wen spielst du? Hast du ab und zu ein bisschen Glück? Und dann ist ein Halbfinale nicht unwahrscheinlich.
Ja. Wenn alles gut läuft, dann kannst du locker noch ein Jahrzehnt auf Top-Niveau spielen. Was planst du beruflich mal nach der Karriere?
Also ich habe mit 16, 17 Jahren die Sportlehrerausbildung in Wien angefangen, auf der Schmelz. War dann mit 20, 21 Jahren fertiger Sportlehrer und Fitnesstrainer. Habe da auch ein Skilehrer gemacht und das war für mich halt im Sport alles mit Sport hat mir immer gefallen. Und mein Opa war früher, der Gerhard Schmidt, der war ein Riesenprofessor, Magister, alles Mögliche, was Sport betrifft, von meiner Mutter, der Vater. Und der hat Mutter-Kind-Turnen früher erfunden und der hat ganz viel mit Sport zu tun. Und ohne ihm wäre ich, glaube ich, heute auch nicht hier, wo ich bin. Leider ist er 2018 verstorben. Aber mir hat alles gefallen, was mit Kindern und Sport zu tun hat, weil ich einfach das so wichtig finde, dass sich Kinder bewegen und dass sie alles machen können, was sie wollen, egal welche Sportart. Und deswegen, glaube ich, wäre ich dann wahrscheinlich eher Richtung Jugendtrainer vielleicht, irgendwann einmal Cheftrainer, wenn es mal so sein soll. Aber ich würde, glaube ich, schon auch gerne im Handball bleiben. Wenn es im Handball nicht funktioniert, dann würde ich wahrscheinlich eher in den Schulsport gehen.
Okay. Ich glaube, du hast neulich mal einen Weltrekord aufgestellt. Ja, ich behaupte mal, noch nie hat jemand eine Wette krachender verloren als du.
ja, die schönen Kanufahrer. Ja. Ja.
Kurz zum Hintergrund, wer es nicht mitbekommen hat, ihr hattet mit dem TVE eine teambildende Maßnahme beim Kanuclub Amstetten. Und da ging es darum, sich in so einen wackeligen Rennkajak auf der Ems zu setzen. Und du hast gesagt, 5 Meter schaffe ich locker. Dann hast du dich so leicht vom Steg abgestoßen. Ich glaube, hättest du gesagt, 5 Zentimeter schaffe ich locker.
Hättest du gewonnen.
Hättest du trotzdem
ja,
verloren.
Ja, könnte sein. Hätte ich vielleicht sogar verloren. Ja. Also wenn das Abstoßen nicht zählen würde, hätte ich es verloren wahrscheinlich. Ja. Na, das war eine lustige Wette. Ja, für mich war das so absurd, weil ich mir nicht vor... Also ich habe auch angegeben dort ein bisschen, weil ich gesagt habe, in Wien auf der Donau bin ich auch mal mit Kanus gefahren. Und das war aber nicht so ein Kanu, was die hatten, okay. Sondern das war eins, wo man halt auch drinnen sitzt, ohne dass man direkt umfliegt. Und die haben mich da schön hops genommen. Die haben mir nämlich da gesagt, ja, wenn du schon mal gefahren bist, dann wirst du schon schaffen irgendwie. Und wenn man dachte, okay, dann setzt man sich da rein und das hat halt überhaupt kein, also das ist einfach rund. Das ist ein rundes Ei, was im Wasser liegt, wo du versuchen musst, eine Geschwindigkeit aufzubauen, dass es leichter ist. Ich habe mich nämlich jetzt informiert. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich da schon dreimal da reinfliege, dann informiere ich mich. Und der Trick wäre gewesen, stärker abzustoßen und gleich zu paddeln, damit man das Gleichgewicht besser halten kann. Ich versuche es irgendwann nochmal.
Okay.
Aber die Kiste Bier hat er bekommen.
Ja, du hast es, glaube ich, mit dem zweiten Vorsitzenden vom Kanu-Club, Thorsten Welle, gewettet. Und die Kiste Bier...
Ich denke, ja. Aber die Kiste Bier habe ich Ihnen schon gebracht. Ja.
Okay. Zum Abschluss gerne noch eine dieser beliebten Schnellfragerunden.
Alles klar.
Welchen TVE-Mitspieler würdest du gerne in der österreichischen Nationalmannschaft sehen?
Das ist schwer. Ich würde jetzt rein freundschaftlich würde ich jetzt Marcel Thiem sagen.
Okay, Kreisläufer.
Ja.
Und beziehungsweise Abwehrkante.
Abwehrkante, Abwehrmaschine, TVE-Maschine.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Welcher TVE-Mitspieler kann am besten feiern?
Marius Kluwe.
Ja, hört man öfter. Welchen TVE-Teamkollegen würdest du als Gegenspieler am meisten hassen?
Boah, das ist hart. Das ist schwer. am meisten hassen als Gegenspieler? Ja, ich würde vielleicht Björn Zintler, weil er so schnell ist, der neue Spieler aus Nordhorn. Ja. Der ist brutal schnell und sehr unangenehm, weil er auch kleiner ist und dann kann er sich besser so durchschlängeln.
Wenn du Schiedsrichter wärst, wäre dir der Spieler Erik Damböck sympathisch oder würdest du denken, ach nee, den Typen brauche ich überhaupt nicht?
Ich denke eher sympathisch, also die meisten Schiedsrichter, mit denen komme ich eigentlich ganz gut klar, vor allem in Österreich.
Deine Tochter ist 1 Jahr und 4 Monate, also ja. Tanzt sie dir auf der Nase rum oder kannst du auch streng sein?
Die tanzt mir ein bisschen auf der Nase rum, aber aktuell versuche ich streng zu sein.
Kannst du gut tanzen?
Ich würde schon sagen, ja.
Kannst du gut singen?
Geht, meine Mutter besser. Die ist Gesangslehrerin.
Deswegen. Okay. Wie fandest du eigentlich die Sangeskünste von Olli Krechel, eurem Torhüter, der bei dem Empfang auf der Villa Schaub auf dem Balkon da ins Mikro gesungen hat und die Fenster so ein bisschen malträtiert hat?
Das habe ich nicht mehr mitbekommen, da war der Spiegel zu hoch.
Ja, an dem Tag. Wann, wenn nicht an dem Tag? Welche Entscheidung in deiner Karriere bereust du?
Bereuen ist schwierig. Eher hätte ich vielleicht anders gemacht. Und das wäre Vertragsverhandlungen.
Hattest du ja vorhin mal kurz angerissen. Ja. Wie unterscheiden sich der Handball in Deutschland und in Österreich?
Ich würde behaupten, in Österreich fehlt es vielleicht noch an Qualität. Und das hast du in Deutschland schon. Handballerische Qualität. Und dann gleichzeitig natürlich die Medienreichweite und die Verrücktheit der Fans hast du in Deutschland um einiges mehr. Und ich glaube, dass da überall bei jedem Punkt, den du im Handball ein bisschen hast, ist in Deutschland einfach 1 oder 2 Schippen mehr. Und das ist der Unterschied.
Was hat das Land Österreich zu bieten, was du in Deutschland manchmal vermisst?
Gewisse gute, wie sagt man da, Nahrungsmittel. Ja, zum Beispiel. Nein, also vor allem Gerichte einfach. Also ich vermisse schon meinen Kaiserschmarrn in Österreich. Gut, dass meine Freundin den ab und zu für mich macht oder mitbringt auch. Und ja, so typische Schnitzel. Und dann gibt's halt schon in Österreich, muss ich sagen, also ich habe da schon auch sehr viel Familie und auch enge Freunde, die ich schon auch ab und zu vermisse. Und in Wien gibt's halt schon sehr viele schöne Sachen, muss man ehrlich zugeben. Aber ja, also ich fühle mich überall wohl. Ich habe mich in der Schweiz auch wohlgefühlt. Beim Bodensee war es natürlich auch Urlaubsgebiet. Also im Urlaubsgebiet leben ist auch ein Luxus, muss ich sagen. Und hier in Emstetten fühlt sich so an wie bei meinen Eltern in Niederösterreich zu Hause. Also es ist für mich jetzt nicht so ein großes trauriges Auge.
Was gefällt dir in Deutschland besser als in Österreich? Abgesehen vom Handball.
Abgesehen vom Handball? Ja, dann nichts leider. Also in Österreich gefällt mir schon alles, muss ich sagen. Also natürlich gibt es in Österreich auch schlechte Seiten, aber die gibt es in Deutschland genauso. Ich glaube, dass man schon, wenn man nicht ein bisschen Nationalstolz hat, dann sollte man schon sagen, im Heimatland ist schon schön.
Ich habe das Gefühl, die letzte Frage kann ich mir damit schenken. Wo willst du nach deiner Karriere mal leben?
In Österreich.
Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch und alles Gute in der neuen Saison.
Ich danke dir. Hoffentlich sehen wir uns oft in der Halle.
Das wird passieren.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen, das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal, über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.